Lektion Nummer 2, das Alte Testament. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Dann segnet der Herr, euer Gott, euch bei eurer Arbeit und schenkt euch alles im Überfluss. Dies alles wird geschehen, wenn ihr wieder auf den Herrn, euer Gott, hört und euch an seine Gebote und Ordnungen haltet, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Ja, wenn ihr aufrichtig und von ganzem Herzen zu ihm zurückkehrt. 5. Mose 30, 9a und 10. Halleluja. Halleluja.
Dieses Buch, obwohl hier gemeint war, die 5 Bücher Mose. Vorher gab es nur diese 5. Aber schon wichtig, dieses Buch aufrichtig und von ganzem Herzen zu Gott kehren. Und dann werden wir gesegnet sein. Gesegnet. Hier in diesem Fall war auch der Segen einen materiellen Segen. Ist natürlich nicht immer der Fall. Man kann nicht sagen, reiche Leute sind gesegnet, sind gläubig und arme sind ungläubig. Nein, es ist nicht der Fall. Aber trotzdem gibt es einen bestimmten Zusammenhang. Gibt es einen bestimmten Zusammenhang? Wenn wir zu Gott halten, dann segnet er uns auch. Dann geht es uns besser. Zumindest das wenig, was wir haben, damit sind wir zufrieden und wir hungern nicht und so weiter und so weiter. Okay. Auf der nächsten Seite. Aufgabe, die Name der Bücher des Alten Testaments üben. Siehe, liest ihr am Ende dieser Lektion. Am Ende dieser Lektion habe ich einen kleinen Blatt gemacht, hier auf Seite 21. Und wenn ihr genau schaut, ist da so eine Zeichnung von einer kleinen Schere. Und auf der nächsten Seite ist dann hier oben weiß, weil man das hier ausschneiden könnte. Ihr könnt das machen, wenn ihr dann auch eure eigenen Gruppen habt. Für heute habe ich diesen Zettel ausgedruckt und geschnitten, schon fertig. Diese Blätter, das sind die Namen der Bücher des Alten Testaments. Wir sollen die auswendig lernen. Ist vielleicht ein bisschen schwer, aber dafür der Zettel. Hier Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Chronik. Die ganze Liste. Das sind 39 Bücher, aber zum Beispiel die 5 ersten heißen Mose. Da sind es schon zusammengefasst in ein Wort. Das erleichtert. Okay. Und warum dieser kleine Strich? Einfach, weil das auch melodisch so dann ein bisschen besser passt. Dass man dann atmet. Mose, Josua, Richter, Ruth, atmen. Samuel, Könige, Chronik, atmen. Esther, Nehemia, Esther, atmen. Das heißt, es ist leichter auswendig zu lernen, wenn man quasi diesen Rhythmus hat. Der zweite Teil hier, Lernhilfe. Damit möchte ich euch helfen. Ihr tut die Hand dann da drauf, dass ihr das obere Teil nicht seht. Und dann schaut ihr unten und lies da Mose und dann ist eine Lücke. Und dann müsst ihr denken, was war dann nach Mose? Dann könnt ihr vielleicht da oben gucken. Josua. Und dann kommt Richter, dann ist wieder eine Lücke. Dann gucke ich, was war das? Ruth. Und so. Und so könnt ihr dann lernen. Und dann auf der anderen Seite ist das Gegenteil. Dann sind die Lücken immer, wo hier die Worte waren. Und so. Dann könnt ihr, es soll helfen, pädagogisch das zu lernen. Und dann gibt's Anfangsbuchstaben. Wenn ihr dann so weit seid, ein bisschen später, dann habt ihr hier M, J, R, R, S, K, C, E. Das hilft auch. M ist Mose, J, Josua, R, Richter, R, Ruth, S, Samuel, K, Könige und so weiter. Dann hilft es. Und ganz am Ende die Stellvertreter. Das heißt, ihr nehmt dann einen Stift und könnt dann mit dem Stift so auf jede Buchstabe zeigen. Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Chronik und so für jede X und so weiter. Hab versucht hier mein Bestes zu geben, dass ihr das lernt. Und dieser Zettel, dieser Zettel könnt ihr jetzt in der Hosentasche tun und in ihr Arbeiten geht, dann manchmal rausziehen und ein bisschen studieren. Versteht ihr? Darum habe ich es als Zettel gemacht. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, werden wir das ganz schnell durchgehen. Ne? Wir wollen hier nicht viele Minuten verlieren. Was hast du gefragt, Schwester Bessner? Das soll helfen, weil dann musst du denken, oh, was war dann, welches Wort fehlt dann? Und dadurch, dass du denken musst, hilft es dann, verstehst du? Dann unser Gehirn ein bisschen zwingen, ne? Und dann hilft es, ne? Ja? Dann nehmt ihr das in der Hosentasche irgendwo, und wenn ihr dann irgendwo seid, oh, das lese ich mal wieder durch und so, und dann könnt ihr wählen, ob ihr das erste, das zweite, das dritte und vierte macht oder so, abhängig von euer Fortschritt, ne? Umso weiter ihr seid, so weiter könnt ihr hier gehen, ne? Bis ihr dann das alles richtig wisst, von Anfang bis Ende. Es hilft, wenn ihr ja mal die Bibel aufschlagen müsst und jemand sagt, lass uns die Bibel auf Amos 3 aufschlagen. Oh, Amos, wo war das jetzt? Ist das jetzt ganz am Anfang oder so, ne? Dann ist es besser, wenn man das weiß, ne? Hilft sehr. Hilft bis zum letzten Tag des Lebens. Gut. Jetzt zurück zum Heft. Informationen. Das Wort Testament ist eine Übersetzung vom hebräischen Berit. Das heißt Bund. Das alte Bund, das neue Bund. Das Alte Testament fängt mit 1. Mose an und erzählt ab 1. Mose Kapitel 12. Das heißt, bis zum Kapitel 11 erzählt 1. Mose über die ganze Weltgeschichte. Aber ab dem Kapitel 12, das Alte Testament geht weiter mit der Geschichte vom Volk Israel bis zur Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft und beinhaltet auch Gesetzes, Weisheit und prophetische Bücher. Das ganze Alte Testament, allermeist im Alten Testament, hat damit zu tun, Volk Israel. Nur die ersten 11 Kapitel sind so allgemein. Sprachen, hatte ich schon vorher gesagt, die Hauptsprache des Alten Testaments, Hebräisch. Ein paar Eigenschaften der hebräischen Sprache. Die ist besonders geeignet zur Aufgabe, das Leben vom Volk Gottes und die Beziehung Gottes zu ihm zu erzählen. Es ist eine sehr bildliche Sprache. Sie drückt sich durch lebendige Metaphern aus, die das Geschehen lebhaft darstellen und den Hörer einladen, Stellung zu nehmen. Sie ist eine Sprache, die sehr persönlich anspricht. Herz und Gefühle werden auch berührt, nicht nur Verstand und Vernunft. Sie wird von rechts nach links geschrieben. Das ist interessant, ne? Genau wie Arabisch. Diese Eigenschaften dieser Sprache, die ist eine Sprache, die sehr das Herz anspricht. Nicht wie die griechische Sprache. Die griechische Sprache ist so eine Sprache wie Deutsch zum Beispiel, die mehr so das Gehirn anspricht, verstehst du? Und darum habe ich das auch hier geschrieben, erklärt. Das ist ein bisschen anders. Die Sprache vom Alten Testament ist so mehr gefühlsmäßig sozusagen. Auch die aramäische Sprache wurde in ein paar Texte benutzt, zum Beispiel Esra Kapitel 4 und Daniel Kapitel 2 bis 7. Eine Aufgabe, die ihr zu Hause machen könnt, in googeln. Googeln, wisst ihr, was es bedeutet, ne? Google Interlinear Bible. Und da findet ihr Beispiele der hebräischen Schrift mit entsprechender Übersetzung. Interlinear bedeutet, man hat eine Linie in einer Sprache und dann unter dieser Linie eine andere Linie mit einer anderen Sprache, wo für jedes Wort drunter jedes Wort die Übersetzung steht. Das ist interessant, weil man dann sieht, ne, zum Beispiel Bereshit, ne, dann unten im Anfang, ne, und dann geht's weiter mit den anderen Wörtern. Dann weiß man auch, dieses Wort bedeutet das, dieses Wort bedeutet das und so. Ne. Hebräisch ist ein bisschen schwer zu lesen. Bis heute fällt es nicht leicht, Hebräisch zu lesen. Griechisch zum Gegenteil ist ganz leicht. Kann jeder lernen in 5 Minuten, wie man Griechisch lernt. Aber Hebräisch ist schon ein bisschen schwer. Wie für uns Arabisch zum Beispiel auch. Ne? Für mich ist es sehr schwer. Ja? Halleluja. Halleluja. Ne? Das ist auch eine interessante Idee, wenn jemand sich für Sprachen interessiert, zum Beispiel das Hebräisch zu studieren. Ja. Ne? Das wäre interessant, weil ja. Ne, ich kann euch Tipps geben.
Ich könnte dir Tipps geben.
Ne? ist sicher ein wahrhaftiger Tipp, ne?
Ja.
Weil viele Gemeinsamkeiten sind zwischen. Ja, ne? Auch Griechisch, ne? Ich kann euch Tipps geben, weil es gibt so ein Programm, was man auch auf dem Internet runterladen kann, The Word, was ich benutze, wenn ich jetzt die Bibel studieren will, wenn ich mich vertiefen will. Und da gibt's die Bibel in verschiedenen Sprachen und auch auf Griechisch und Hebräisch. Und da kann man auch direkt auf ein Wort klicken und da kommt auch die Übersetzung sofort von dieses Wort. Und da steht es auch, in welchen Kasus, Genus und so weiter, alles steht da. Und dann muss man so nur Ahnung haben, was heißt Genus, Kasus und grammatikalische Zeit und so weiter, was heißt das? Und dann kann man sich zurechtfinden. Man muss nicht jetzt viel wissen. Ne? Man muss einfach eine kleine Ahnung haben. Zum Beispiel, ich lese jetzt fließend Griechisch, dann gehe ich dahin und lese das Wort Griechisch so und so und klicke da drauf und dann kommt die Übersetzung auf Englisch, leider auf Englisch. Und dann kann ich direkt sehen, was das bedeutet auf Griechisch. Aber am besten, wenn man sich da ein bisschen mehr auskennt, dann kann man auch sagen, die Feinheiten besser verstehen. Ich denke, das ist auch gut, ne, weil wenn man jetzt nur so vom Wörterbuch guckt, dann sieht man, das bedeutet das, dies bedeutet das. Aber da ich zum Beispiel jetzt diese Hefte auf Portugiesisch übersetzt habe, dann weiß ich, es gibt viele Worte, die im Wörterbuch so stehen, aber in der Praxis muss man ein anderes Wort nehmen, weil durch den Zusammenhang ja, die Feinheit, die Bedeutung, die man wirklich rüberbringen will, ist ein bisschen anders und dann muss man ein anderes Wort benutzen. Und diese Feinheit ist besser, wenn man sich dann langfristig damit beschäftigt. Ne? Ich habe diese Gabe nicht. Ich hatte immer die schlechtesten Noten in Hebräisch und Griechisch und so in der Schule, in der Hochschule, wo ich studiert habe. Ich bin einfach nicht in diesen Bezug begabt für diese Sachen. Meine Gaben sind andere. Und Gott sei Dank hat jeder von uns seine eigenen Gaben. Vielleicht hat jemand diese Gaben. Materialien, auch interessant, wichtig, sehr wichtig, dass wir wissen, dass es früher kein Papier gab. Früher, vor 2000 Jahren, gab es kein Papier. Worauf schrieben die Menschen dann? Mit ihren Laserdrucker und Farbtintedrucker. Ja. Rassan war schnell, ne? Meine Ironie, mein Witz hier kapiert, ne? Was haben die benutzt? Papyrus und Pergament. Das waren die Papiere, die es früher gab. Waren keine Papiere. Was ist Papyrus? Sehr kompliziertes Verfahren. Die haben eine Pflanze genommen und die mit einem Messer oder so geschnitten zuerst in kleine Scheiben. Und diese Scheiben haben sie dann in verschiedenen Richtungen zusammengeklebt. Die haben Scheiben genommen, so, und dann die anderen so draufgeklebt. Und das ergab so eine Sache, worauf man schreiben konnte. Das ist Papyrus, aber das hielt nicht lange. Aber früher war das Einzige, was es gab. Und dann später in der Geschichte kam der Pergament, später in der Geschichte. Das heißt, ganz am Anfang gab es nur Papyrus und dann Pergament. Was ist Pergament? Abgehäutete Tierfelle. Ein kompliziertes Wort heißt, weil ein Tier hat ein Fell und über diesem Fell ist die Haut. Das heißt, die haben gerieben, dieses Fell gerieben und diese Schicht entfernt, diese obere Schicht, nur dass dann unten diese untere Schicht blieb. Und darauf haben sie dann, ne, wie Rassam gesagt hat, mit Feder geschrieben. Das heißt, was die schreiben mit einer Feder, ihr habt wahrscheinlich schon in einem Film gesehen oder so, ne, da gibt's so ein Glas, wo Tinte drin ist und dann jedes Mal eintunken, paar Worte schreiben, wieder eintunken, paar Worte schreiben oder so, dann muss man das vielleicht säubern oder so, ne, ganz kompliziertes Verfahren, ganz kompliziert. Aber so wurde die Bibel geschrieben, ne, so wurde es geschrieben, ne. Ja. Ja. Heute haben wir alle möglichen Erleichterungen und trotzdem machen wir weniger, als die wir vor 3000 Jahren gemacht haben. Ne? Leisten wir manchmal weniger. Darum sollten wir darüber nachdenken. Wenn wir so viele Ressourcen haben, dann sollten wir das Doppelte leisten wie sie. Ne? Denk. Und viele Sachen, ne? Nächstes Thema, Anerkennung der Texte des Alten Testaments als göttlich inspiriert. Vorher habe ich das schon ein bisschen angesprochen. Wie gesagt, im Laufe der Zeit haben die Menschen erkannt, dass diese Texte erbaulich waren oder dass diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen sind. Ne? Und dieser Prozess im Laufe der Jahrhunderte haben immer Gemeinden gemerkt, oh, dieser Buch ist gut. Und irgendwann haben die jüdischen Gelehrten gesagt, lass uns mal hier eine Liste festlegen, eine Liste. Ja, das heißt, weil es dann viele andere Bücher, viele Leute haben Bücher geschrieben und gesagt, mein Buch ist auch wichtig, mein Buch ist auch göttlich, mein Buch ist auch, und dann kamen hunderte Leute und gesagt, ne, und dann haben die gesagt, nee, das müssen wir hier ein bisschen begrenzen, das müssen wir hier, ne, systematisieren, und dann haben die auf ein, ne, Pergament, ich will sagen, ein Blatt Papier, aber wir haben eine Liste geschrieben, welche sind die Bücher, die dann jetzt kanonisiert. Das Kanon bedeutet, was für uns einen Maßstab, ein Maßband. Da steht drauf, Zentimeter 1, 2, 3, 4, ne? Und so ähnlich die Kanonisierung der Bibel. Da steht drauf, erster Buch, zweiter Buch, dritter Buch und so festgelegt. Die Juden haben das gemacht mit dem Alten Testament und die Christen haben das auch gemacht mit dem Neuen Testament, nur 200 Jahre später. Die Juden haben das etwa im Jahr 100 nach Christus gemacht. Die haben gesagt, diese Bücher, die haben eine Liste gemacht, diese Bücher schätzen wir als göttlich inspiriert. Die fünf Bücher Moses, die wurden schon immer anerkannt. Das heißt immer schon, die früheren Propheten haben immer darauf Bezug genommen, immer gesagt, ja, Moses hat dies und das geschrieben und so weiter. Hier lesen wir, ich habe eine Reihe Texte geschrieben, von verschiedenen Büchern, ne, von Moses selbst, Josua, 2. Könige, Nehemia, Esra und so weiter. Die verschiedenen Leitern und Propheten haben schon Moses zitiert, schon im Alten Testament. Und die Propheten und poetischen Bücher wurden in der Geschichte sehr früh als göttlich anerkannt. Schon in vielen Büchern der Bibel werden die Psalmen genannt und so weiter und andere Bücher genannt. Und im Neuen Testament sowieso. Viele Bücher des Alten Testaments wurden genannt. Und jetzt haben wir die Frage, die Spätschriften des Alten Testaments. Was ist damit? Ne? Wisst ihr, was ich meine? Am Ende des Alten Testaments gibt es in einigen Bibeln ein paar zusätzliche Bücher. Das sind, lass mal sehen, das Alte Testament hat 39 Bücher und diese Bibel haben noch ein paar zusätzliche. Ich weiß nicht, ob es 6 sind oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Weiß das jemand? Oder 8 Bücher zusätzlich. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt Bibel, die ein paar Bücher mehr haben. Einige nennen diese Bücher deuterokanonisch. Die anderen sagen Spätschriften des Alten Testaments. Sicher habt ihr schon mal so eine Bibel gesehen. Mit den, ne, zum Beispiel jetzt Luther-Bibel mit den Spätschriften des Alten Testaments. Habt ihr schon mal gesehen? Wer hat das schon mal gesehen? Ne? Genau. Ne? Und was sind diese Bücher? Einige nennen sie Apokryphen. Apokryphen. Ne? Viele benutzen das Namen nicht, weil dieses Name ein bisschen so abwertend ist. Aber dann muss ich das halt benutzen, weil ich diese Meinung habe. Die römische Religion, da circa im Jahr 400, 500 nach Christus, hat diese Bücher selber kanonisiert, das heißt gesagt, die gehören zur Bibel oder die sollen wir in der Bibel reintun und drucken. Schon zur Zeit Martin Luthers haben einige Leute das gemacht, die haben Bücher genommen, die es zur Zeit Jesu schon gab und im Alten Testament eingefügt. Und zur Zeit Martin Luthers ging das immer weiter, bis die römische Religion irgendwann mal gesagt hat, wir machen das definitiv. Die haben quasi eine dritte Kanonisierung gemacht. Ne? Nur, die ist ganz falsch. Warum? Weil es geht um Bücher des Alten Testaments. Das heißt, wer hat die Hoheit über das Alte Testament? Die Juden. Unsere Alte Testament ist die Bibel der Juden. Und die müssen selber bestimmen, was ihre Bibel inhalt hat. Und nicht die katholische Kirche. Ne? Nur, das ist schon das Absurde der Sache. Ne? Ne? Und das wurde 14 Jahrhunderte später gemacht. Ne? Völlig absurd. Ich habe diese Bücher nie gelesen, werde die auch nie lesen. Ne? Halleluja. Halleluja. Ne? Und es gibt viele Gründe, warum die falsch sind. Das Neue Testament zitiert fast alle kanonischen Bücher des Alten Testaments. Das heißt, alle Bücher des Neuen Testaments haben wir Zitate aus dem Alten Testament, aber kein Apokryphen werden genannt, zitiert, obwohl sie schon existierten. Es ist offensichtlich, dass das Neue Testament der Apokryphen nicht als Teil des Alten Testaments sieht. Und auch die Juden sehen es so. Ja. Gut, nächster Punkt, Chronologie. Um die Bibel besser zu verstehen, helfen chronologische Informationen sehr, um den Ablauf der Ereignisse gedanklich einzuordnen. Wenn wir wissen, was geschah zuerst, was geschah danach und so weiter, dann haben wir eine Kette, eine Gedankenkette, die ja sehr wichtig ist. In früheren Zeiten des Alten Testaments, das heißt ganz am Anfang vom Alten Testament, gab es noch keine Zeitrechnung. Dadurch sind die ersten Datierungen relativ, oft einem bestimmten König, einer Naturkatastrophe. Was heißt relativ? Heute ist die Zeitrechnung absolut. Das heißt, wir haben heute der 4. Dezember oder 3. Dezember 2017. Das wissen wir, weil die ganze Welt das weiß und jeden Tag wissen alle Menschen auf der ganzen Welt, welcher Tag es ist, weil es gibt Leute, die dafür verantwortlich sind, das festzulegen. Aber früher war das nicht so, vor 3000 Jahren. Vor 3000 Jahren hatten die Menschen keinen Kalender, keine Armbanduhr und solche Sachen hatten die Leute nicht. Das heißt, wie haben sie dann sich zurechtgefunden in der Zeit, wenn sie erzählen wollten, wie zum Beispiel jetzt in Südbrasilien, früher vor 50 Jahren, hat man eine alte Frau gefragt, wann ist dein Sohn geboren? Ne? Da hat sie gesagt, in der Zeit der Maisernte. Ja, oder solche Sachen. Ne? Und wie alt ist dein Sohn? Ja, lass mal schauen, hier ist ein Glas, wo ich jedes Jahr ein Maiskorn da reingeworfen habe oder so. Ne? Mal zählen. Ne? Das heißt, früher hatten die Leute keine Kalender und so, und wie haben sie das gemacht? Sie haben geschaut zum Beispiel, wenn ein bestimmter König angefangen hat zu regieren, und dann haben die gezählt, im zweiten Jahr, im dritten Jahr, im vierten Jahr der Regierung des Königs so und so. Ne? Und wann fing dieser König an zu regieren? Im 20. Jahr der Regierung seines Vaters, ne? Das heißt immer relativ, aber das gab auch Probleme, ne? Weil dann der Vater nicht genau 20 Jahre regiert hat, sondern 20 und halb oder 19 und halb. Und dann am Ende, wenn man das alles dann kalkuliert, dann gibt's dann Probleme, das wirklich korrekt zu stellen, aber zumindest ungefähr. Oder zu einer Naturkatastrophe, zum Beispiel in Amos, der hat gesagt, hat so eine Katastrophe genannt, Erdbeben, Amos 1:1, ne? 3 Jahre nach dem Erdbeben, so und so, ne, zum Beispiel, ne, ist auch so ein Punkt, wo alle Menschen in so einem Land wissen, vor 3 Jahren gab es ein Erdbeben oder so, wo man dann ein bisschen so relativ erzählen kann. Oder der Auszug aus Ägypten ist auch so ein Punkt, wo man sagt, 50 Jahre nach dem Auszug nach Ägypten oder so, das sind Punkte, die die Leute helfen, die Zeit zu berechnen. Andererseits ist die Geschichte nach dem Auszug aus Ägypten ziemlich genau datierbar, anhand bekannt festgelegter Zeitpunkte, wie die Einweihung des zweiten Tempels 516 nach vor Christus, der Fall Jerusalems 585 vor Christus und der Fall Samarias 721 vor Christus. Da habe ich schon gemerkt, dass ich hier was invertiert habe. Warum? Ich habe hier was die Reihenfolge in der falschen Reihenfolge getan. Habt ihr das gemerkt? Weil vor Christus ist die Zählung nach hinten, versteht ihr? Nach hinten. Das heißt, der Jahr 721 war vor dem Jahr 585, versteht ihr? Ne? Nicht, weil die Leute zu jener Zeit die Zeit rückgängig gezählt haben. Ne? Natürlich nicht, weil die zu jener Zeit nicht wussten, dass Jesus zur Welt kommen würde, und da könnten wir sagen, heute sind wir im Jahr 300 vor Christus. Ne? Aber wir heute berechnen diese Zeit so, im Jahr 721 vor Christus. Das heißt, diese Zeitpunkte wurden von den Archäologen ziemlich genau datiert. Und darum diese Punkte, 721 vor Christus, da wissen wir ziemlich genau, dass es dann auch 721 vor Christus und nicht 720 oder 722 vor Christus war. Versteht ihr? Weil die Archäologen das dann mit anderen Geschehnissen jener Zeit verglichen haben und dann berechnet und zu diesem Schluss gekommen sind. Das heißt, diese Datum hier, 121 vor Christus, ist ziemlich genau, und alles andere, was dann danach kommt, ist auch ziemlich genau datierbar. Wichtig, dass wir das wissen. Wenn wir jetzt auf die Zeittafel schauen, Vorgeschichte, Schöpfung, Adam und Eva, Noah und die Sintflut, Turmbau zu Babel, das geschah vor 1900 vor Christus. Wann, an welchem Tag das geschah, will ich hier nicht eingehen in einer Diskussion, versteht ihr? Ne? Der eine sagt, nee, das war im 1. Januar vom Jahr 6000 vor Christus oder so. Das interessiert mich im Moment nicht, das zu diskutieren. Versteht? Ich sage einfach, das war vor 1900 vor Christus. Schöpfung Adam und Eva, Noah und die Sintflut, Turmbaum zu Babel. Circa 1900 vor Christus. Seht ihr, dass ich circa nur hier bis 1250 geschrieben habe. Alles andere unten habe ich nicht circa geschrieben, weil die anderen, das sind schon genaue Datierungen. Nur oben, das ist noch circa 1900 vor Christus, Abraham, Isaac, Jakob, Josef. Circa 1700 vor Christus, Wanderung von Jakob und Söhnen nach Ägypten. Circa 1300 vor Christus, Auszug aus Ägypten, Eroberung des Landes Israel. Circa 1250 vor Christus, Moses Tod. Vor der Landeinnahme Israels in Kanaan. 1051 vor Christus, Saul, 1011 vor Christus, David, Salomo, Tempelbau und die ganze Geschichte bis zur Geburt Jesu, Pfingsten, Zerstörung Jerusalems bis zum Jahrhundert nach Christus, Tod des Apostel Johannes. Ist interessant, dass wir uns für solche Sachen interessieren, ist wichtig, dass wir uns für solche Datum interessieren, weil dann haben wir diesen Kompass, dann können wir wissen, ungefähr wann ist was geschehen. Die Bibel ist ein zuverlässiges historisches Dokument. Die Archäologie leistet einen wertvollen Beitrag, diese Tatsachen zu untermauern. Einige Beispiele von biblischen Aussagen, die die Archäologie bestätigt. Ja, weil früher, ja, vor 200 Jahren, haben viele gesagt, ja, aber das, was in der Bibel steht, das stimmt gar nicht. Die ganzen Könige etc., die da beschrieben steht, die gab es gar nicht und so weiter und so weiter. Aber die Archäologen, ihr wisst, ne, die graben in viele Länder der Welt, ne, mit ihren Hacken, mit ihren, ne, Hammer und so weiter. Die graben und haben vieles gefunden. Ich habe hier nur eine kleine Zusammenfassung gemacht, nur ganz klein. Ihr findet das im Internet zuhauf, ne, solche Beweise. Existenz der Hethiter, die jetzt in Moses, Josua, Richter, Samuel, Chronik, Könige, Hesia und so weiter genannt werden. Darius, auch ein König, der, ne, Daniel nennt. Existenz des umstrittenen babylonischen König Belsasar, Daniel 5. Die Israel-Stele, Gedankstein, wurde in ägyptischen Theben gefunden. Sie ist die älteste außerbiblische Erwähnung des Volkes Israel um ca. 1200 vor Christus. Eine Inschrift von assyrischen König Sanherib erwähnt den König Hiskia aus Juda. Eine Inschrift erwähnt Pontius Pilatus und erweist ihn als reale Persönlichkeit. Mindestens 50 Personen der Bibel archäologisch nachweisbar. Ton, Ziegelsteine mit Streu und der Tod des Erstgeborenen in Ägypten. Mauern Jerichos, die nach außen fielen. Ja, die Archäologen haben das ausgegraben und gesehen, dass die Mauern wirklich nach außen gefallen sind. Eine Bekehrungswelle zur Monotheismus in Ninive. Ne? Jonas Geschichte. Er hat gepredigt und so. Und die Archäologen haben irgendwo eine Stelle gefunden, wo das jetzt genannt wird und so weiter. Hier unten habe ich das, die Internetseite zitiert, wo ich das zusammengefasst habe. In dieser Internetseite gibt es noch viel mehr und in vielen anderen Internetseiten gibt es dann hunderte, tausende von solchen Sachen. Ne? Gut, wozu brauchen wir das Alte Testament? Total wichtige Frage. Im
Erste Antwort. Im Alten Testament wird eine Sprache gebildet, die es ermöglicht, das Neue Testament zu verstehen. Das heißt, wenn wir jetzt das Alte Testament nicht hätten, könnten wir ganz vieles im Neuen Testament überhaupt nicht verstehen. Zum Beispiel das Wort Brandopfer, Sühnedeckel, Bund, Vorhang, Stiftshütte, Blutbesprengung, Sohn der Sklaven und der Freien, Sündenbock, Priester, Fürbitter und viele andere Worte, die im Neuen Testament genannt werden. Aber nur anhand des Alten Testaments können wir wissen, was diese Worte überhaupt bedeuten. Ohne das Alte Testament können wir das Neue überhaupt nicht verstehen, wörtlich sogar die Wörter, die da stehen. Zweite Antwort, wozu brauchen wir das Alte Testament? Anhand des Alten Testaments kennen wir Jesus besser. Wer er ist, was er gelehrt hat und was er tat. Hier einige Beispiele, Psalm 40, Hebräer 10, Lukas 24. Da sind diese Verknüpfungen. Titel von Christus wie Lamm Gottes, großer Hohepriester, Mittler, letzter Adam, sehen wir gleich, die sind alle Sachen vom Alten Testament, die Jesus bekommen hat. Wenn wir jetzt das Alte Testament wegwerfen würden, würden wir gar nicht verstehen, warum Christus der Lamm Gottes genannt wird oder der große Hohepriester oder der letzte Adam und so weiter. Gut, dritte Antwort, warum brauchen wir das Alte Testament? Im Alten Testament werden grundlegende Fragen des Lebens beantwortet, wie der Ursprung der Menschen. Wer sind wir? Steht im Alten Testament. Woher kommt das Universum? Alten Testament. Warum haben wir eine Verantwortung vor unserem Schöpfer? Dass der Mensch ein Sünder ist. 1. Mose, sofort, die Sünde und die ganze Sache. Alles steht im Alten Testament. Die Sünde trennt der Mensch von Gott. Jesaja 59, nächste Seite. Dass der Mensch keine Hoffnung auf Vergebung hat und ohne einen unschuldigen Stellvertreter keine Vergebung bekommen hat. Nächste Antwort. Wozu brauchen wir das Alte Testament? Das Alte Testament lehrt uns, wer Gott ist. Dass er allwissend ist, dass er allmächtig, dass er allgegenwärtig ist, dass er ewig ist, dass er unveränderlich ist, dass er heilig ist, gerecht, liebvoll. Die ganzen Sachen über Gott haben wir alles aus dem Alten Testament. Und interessanterweise, eine fünfte Antwort, warum brauchen wir das Alte Testament? Die Authentizität des Neuen Testaments wird nur anhand des Alten Testaments gewährleistet. Warum? Weil wegen der Prophezeiungen. Der Alte Testament hat prophezeit und diese Prophezeiung ging in Erfüllung im Neuen Testament. Wenn wir jetzt das Alte Testament nicht hätten, hätten wir diese Prophezeiung nicht, dann könnten wir nicht beweisen, dass das Neue Testament die Wahrheit ist. Ein fünfter Grund. Ein sechster Grund. Sechster Grund, warum brauchen wir das Alte Testament? Ohne die Prophezeiungen des Alten Testaments könnten wir viele Geschehnisse, Gleichnisse und Lehren Jesu und der Apostel nicht verstehen. Zum Beispiel Ausschüttung des Geistes, Joel 3, die Gemeinde, 1. Petrus 2, Sieg Christi über die Sünde, 1. Mose, seine Wiederkunft, die in Daniel 9 prophezeit wurde. Lass mal sehen. Asi, würdest du hier Jesaja 53, Vers 5 bitte lesen?
Ganz laut. Doch er wurde unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Strafe lag auf uns, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesaja 53, 5.
Sieht ihr, wenn wir hier nicht hätten, Jesaja 53, 5, könnte man fast behaupten, das ist ein Text aus dem Neuen Testament. Es steht, er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Man würde meinen, das ist aus dem Neuen Testament, aber nein, das wurde vom Prophet Jesaja geschrieben, 500 plus, mehr als 500 Jahre vor Christus. Dann sieht man, wie das Alte Testament das Neue auch bestätigt als Erfüllung von Prophezeiung. Und ein siebter Grund, warum brauchen wir das Alte Testament? Das Alte Testament ist Schatten von zukünftigen Gütern. Was ist die Zukunft vom Alten Testament? Das Neue Testament. Das heißt, im Hebräerbrief steht, dass Moses und so weiter, das Alte Testament, Schatten von zukünftigen Gütern sind. Das heißt, vom Neuen Testament. Hier eine Zeichnung, eine kleine Zeichnung von dieses Kreuz. Und rechts steht so eine Zeichnung, die soll so eine Art Sonne sein oder ein Licht vollkommene Offenbarungen, das heißt das Neue Testament. Das Neue Testament schließt die ganze Offenbarung, die ganze Bibel, und das Neue Testament ist das Licht. Und das Licht strahlt und wirft diesen Schatten, und so wie das Alte Testament. Ne? Das heißt, das Alte Testament ist der Schatten und das Neue Testament ist das Licht. Und Jesus ist die Mitte. Ne? Jesus ist die Mitte. Jesus Christus und das Alte Testament. Jesus Christus ist die Zentralfigur der ganzen Bibel.
Ne?
Auch das Alte Testament sagt sein Kommen voraus und bereitet das Volk vor, dass Jesus kommt. Halleluja. Jesus ist das Wort Gottes, das unter uns lebt. Schon 1. Mose Kapitel 1. Ne? Steht da, ich weiß nicht wie viel Mal, und Gott sprach, es gebe Licht. Weil Gott sprach, das heißt, Gott hat geschaffen durch sein Wort. Durch sein Wort. Wenn wir nur denken, durch, was bedeutet durch? Das heißt, er hatte ein Mittel. Ein Mittel. Das Wort war das Mittel. Und das Wort ist Jesus. Jesus ist der Mittler der Schöpfung. Jesus hat seine Lehre, das Evangelium, auf dem Alten Testament aufgebaut. Jesus und die Autoren des Neuen Testaments benutzen sehr oft das Alte Testament. Ich habe hier eine Liste von Beispielen gemacht, weil es gibt Momente, wo ich denke, das muss ich hier beweisen. Es gibt Sachen, die man einfach behaupten kann und fertig. Aber es gibt Punkte, wo es wichtig ist, dass man das auch beweist. Und dann zitiere ich hier immer mehrere Passagen, wenn ich merke, das muss ich dann auch beweisen. Es lohnt nicht, wenn ich nur sage, ja, Jesus und viele Autoren des Neuen Testaments haben das oft, das Alte Testament benutzt und Punkt. Ne? Nein, ich beweise das auch. Ich gebe hier nur Beispiele, die sehr ausdrucksvoll sind und von verschiedenen Büchern, Matthäus, Apostelgeschichte, Römer, Epheser, Hebräer, Jakobus, 1. Petrus, von verschiedenen Büchern. Ich habe gesagt, ne, Jesus und die Autoren des Neuen Testaments haben das Alte Testament benutzt. Dann zitiere ich auch hier von den verschiedenen Büchern, dass es dann auch bewiesen wird. Jesus spricht in ca. 1800 Verse. Ja, das in den Evangelien spricht Jesus. Und auch in zum Beispiel Offenbarung spricht Jesus und so, ne. Jesus spricht in ca. 1800 Versen und in mehr als 180, das heißt mehr als 10% von denen, zitiert er das Alte Testament. Amen, amen. Lass uns von vorne wieder anfangen. Nieder, Jesaja 7, 14.
Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Jesaja 7,14.
Ja, hunderte Vorhersagen über Jesus wurden im Alten Testament prophezeit. Ne? Da gibt es viele, die sehr bekannt sind, einige, die sehr bekannt sind. Und hier, ne? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Ein Zeichen Gottes für den Messias. Ganz klar, Jesaja wurde, ne, wie gesagt, geschrieben mehr als 500 Jahre vor Christus. Und wer war der einzige Mann, der aus einer Jungfrau geboren wurde? Ne? Der einzige, Jesus Christus. Das heißt ganz klar eine Prophezeiung. Ne? Manche Bibeln haben im Anhang eine Tafel, wichtigste Weissagen über Christus, den Messias. Falls du es hast, blätter die sich durch, um zu merken, dass es sehr viele sind. Ne? Das sollen wir merken. Es sind wirklich hunderte Prophezeiungen. Bibellesekontrolle. Wir gehen zum Ende, Halleluja, haben noch 10 Minuten, Halleluja, das haben wir hier unter Trommel, ja, es ist marschiert durch diese Aufgabe. Bibellesekontrolle. Ab der nächsten Lektion geht es um Bücher der Bibel. Heute haben wir kein Buch der Bibel direkt studiert, aber nächstes Mal 1. Moses. Und damit du die Lektion besser verstehen kannst, sollten die Texte vor der Lektion gelesen werden. Natürlich ist es besser, wenn wir jetzt über 1. Mose sprechen, dass wir das Buch 1. Mose zu Hause gelesen haben. Zumindest einmal. Ne? Und darum habe ich hier ganz am Ende, Seite 113, schaut mal, Seite 113. Seite 113, bitte schauen. Ne? Hallo, alle zusammen. 113, ne? Da ist so eine Seite, Bibellesekontrolle, wo ich dann Vorschläge gibt, welche Kapitel ihr für jede Lektion lesen solltet, könntet und so. Ich habe versucht, die ein bisschen so zu organisieren, weil es gab manchmal Situationen, wo dann sehr viele sind und so, dann habe ich versucht, ein bisschen so zu hin und her zu schieben. Das könnt ihr machen, aber ihr könnt auch was anderes machen, was ich in meiner Jugend gemacht habe. Hier, lass mal dieses Blatt mal durchgehen. Wer könnte das machen? Nida? Ich habe hier ein anderes, wo jetzt jedes Kapitel der Bibel so einen kleinen Rechteck hat mit der Nummer. 1. Mose, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter bis 50, 2. Mose. Das heißt, ich habe sowas in meiner Jugend gemacht, die ist einfach angekreuzt, die verschiedenen Kapitel. Wir haben jetzt ein Jahr, heute fangen wir an, durch die ganze Bibel, ein Jahr durch die Bibel, das heißt Bibelpanorama. Und wenn wir auch schaffen würden, die ganze Bibel mal durchzulesen, das wäre dann sehr gut. Wenn wir zur Offenbarung kommen, zur letzten Lektion und sagen, ich habe die Bibel durchgelesen. Vielleicht sagt einer oder andere von euch, ich habe das schon einmal gemacht, okay, kann es vielleicht zum zweiten, dritten oder zum x-mal. Nochmal?
Und dann nochmal.
Ich habe... Und nochmal. So. Siehst du? Ist wichtig. Ist wichtig, die ganze Bibel einmal durchgelesen. Durchgelesen, das heißt durchlesen, von Anfang bis Ende. Das heißt, wir können die Bibel vom Ende zum Anfang lesen, egal, kein Problem. Aber in diesem Fall sollten wir zumindest einmal von Anfang zum Ende lesen. Zumindest einmal, dass wir dieses Panorama bekommen, diese Landschaftsübersicht bekommen. Und dafür müssen wir wirklich reinhauen. Was heißt reinhauen? Heißt nicht nur so ein bisschen lesen, ein Vers, oh toll, dieser Vers, was bedeutet dieser Vers? Nein, was ich meine, mit diesem reinhauen ist noch was an, nicht das, was Nidal jetzt gesagt hat.
Schneller.
Das heißt, man nimmt diesen Ziel. Heute werde ich 3 Kapitel lesen und dann diese 3 Kapitel runterlesen. Versteht ihr? Runterlesen. Lesen und nicht ein bisschen lesen und dann denken und dann noch ein Vers und dann wieder denken. Das kann man abends machen, aber morgens kann man das machen, 3 Kapitel lesen oder das Gegenteil, morgens ein Vers nachdenken und abends 3 Kapitel lesen. Ich habe hier geschrieben, wenn wir das machen wollen, müssen wir circa 25 Kapitel pro Woche lesen, was durchaus machbar ist, zum Beispiel 3 an den Arbeitstagen und am Samstag und Sonntag circa 5 bis 10. Warum 5 bis 10? Weil es gibt Bücher, die dann viele Kapitel haben, andere, die weniger Kapitel haben, dass sie ja ungefähr mit den Lektionen gehen. Das heißt, wenn wir dann auch die Bücher lesen, was wir hier in den Lektionen studieren, müssen wir am Anfang ein bisschen schneller gehen. Weil die Bücher, die vom Neuen Testament haben, sind kleiner. Das heißt, wenn wir immer nur ganz genau 3 oder 4 Kapitel lesen, weil normalerweise sagt man so, 3 Kapitel in den Wochentagen und 4 Kapitel am Samstag und Sonntag. Das wäre so die normale Geschwindigkeit, um die Bibel in einem Jahr durchzulesen. 3 Kapitel in die Woche, 4 am Sonntag und Samstag. Das wäre die normale Geschwindigkeit. Aber ich habe hier gesagt, 25 Kapitel pro Woche, genau deswegen, weil die Bücher des Alten Testaments sind etwas größer. Und wenn wir das lesen wollen vor den Lektionen, dann sollten wir am Anfang ein bisschen schneller machen. Nur, dass ihr versteht, warum ich hier geschrieben habe, 25. Und wer wirklich jetzt einen Notfall hat oder so, oder denkt, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ich kann nicht so gut lesen oder so, kann man sagen, so eine kleine Ausnahme machen und sagen, es gibt auch im Internet, oder ich kann es euch auch geben, ich habe die ganzen Dateien als MP3. Wisst ihr, was MP3 ist? Die ganze Bibel auf MP3. Was? Aha. Bibel auf MP3. Ja, genau. Da kann man laufen, rennen, etc. und die Bibel hören. Ja, niemand kann sagen, ich kann die Bibel nicht gelesen oder gehört haben, weil diese Ressourcen haben wir heutzutage. Es gibt auch eine App, Sejane, die das auch sofort macht, die das direkt macht, noch 3 Minuten.
die das direkt macht, ne, wo man gar nicht runterladen muss, etc. Nur diese App installieren und dann draufklicken und dann spricht sie direkt. Ne. Spart man sich sogar die Arbeit, diese ganze Bibel runterzuladen. Auf Seite 20, ganz oben, Beschluss. Ich nehme mir vor, im nächsten Jahr die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung ganz durchzulesen. Ja? Nicht alle müssen unterschreiben, nur wer diesen Beschluss auch wirklich getroffen hat. Ne? Okay. Ja. Einen schnellen Kommentar muss ich noch machen über diesen Anhang, Ordnung der Bücher. Weil in unserer Bibel stehen die Bücher nicht in einer chronologischen zeitlichen Reihenfolge, sondern thematisch gruppiert. Was heißt das? Es gibt Bücher, die zum Beispiel Hiob. Hiob wurde von Moses geschrieben und geschah 2000 Jahre vor Christus ungefähr, hat Hiob gelebt. Und Moses lebte 1200 vor Christus. Aber trotzdem steht es vor den Psalmen. Ne? Das heißt, ist nicht in der richtigen Position. Seine Position wäre, sag mal so, mitten in 1. Mose. Versteht ihr? Das heißt, darum habe ich auch diese Sache gemacht, um zu sagen, welche Bücher vor den anderen geschrieben wurden. Und es gibt Bücher, die sogar hier ein anderes Problem darstellen, dass der Inhalt, was sie jetzt beschreiben, nicht ein historischer Inhalt ist, sondern jetzt zum Beispiel die Psalmen, die sind keine Geschichten, die erzählen keine Geschichten, die geschehen sind, sondern sie sind, ne, Loblieder und so weiter. Und die erzählen nichts. Das heißt, man muss dann sich fragen, wann wurden sie geschrieben? Das heißt, es gibt diese zwei Kriterien. Was wird erzählt und wann wurde es geschrieben? Ne? Darum ist die Reihenfolge der Bibel auch diese Sache. Ist nicht chronologisch. Und hier ist ein Vorschlag, dass ihr das lesen könnt und sagen, was kam zuerst, was kam danach, was wurde zuerst geschrieben, welche Sachen geschahen zuerst, welche danach. Ist so dieser Anhang. Und da kommt diese Bücher des Alten Testaments zum Auswendiglernen, hatte ich schon vorher erklärt. Halleluja. Gut. Danke Gott. Pünktlich zu Ende. Ja.